Heute sprechen wir mit einem BVB-Urgestein. Über den BVB Megastore und den Lennhof ist er nun in einem geheimen Raum am Trainingsgelände in Brakel gelandet.
Wir sprechen mit Giro Maglione. Er ist Senior Equipment Manager beim BVB und kümmert sich um die gesamte Ausstattung unserer Fußballmannschaften.
Und ihr wollt auch alle wissen, warum auf einem Girassi-Trikot plötzlich oben und unten Dortmund stand.
Ich bin Robin Kinski.
Ich bin Timo Lammert und los geht's.
Ihr hört Flutlicht und Flipcharts, ein Sonderformat im BVB-Podcast.
Ja, Giro, schön, dass du da bist, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Für alle die, die dich noch nicht kennen, erzähl doch mal kurz, was machst du bei Borussia Dortmund?
Ja, danke erstmal für die Einladung, habe ich sehr gerne angenommen. Was mache ich? Ja, in erster Linie statte ich die Profis aus. Das heißt, alles, was die beim Training tragen, alles, was zum Spiel getragen wird, es kommt alles von mir. Die U23 mache ich auch und dann geht es runter von der U19 bis zur U19, U9 bis U19. Da mache ich auch die komplette Ausstattung einmal im Jahr.
Jetzt wissen wir, dass es über deine Position, die du hier hast, lange keinen klaren Jobtitel gab. Jetzt habe ich mich vorher mal informiert. Senior Equipment Manager.
Korrekt.
Klingt gut, ne?
Ja, klingt besser als Merchandising. Da stand nur Merchandising. Hat mich sehr darüber gefreut, dass es da eine Lösung gegeben hat.
Ich freue mich heute sehr auf die Folge, Giro, kann ich dir sagen. Für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, für Timo und mich ist das auch immer ganz spannend, weil manche Gäste kennen wir super gut, weil wir vielleicht jeden Tag miteinander arbeiten. Andere kennen wir weniger. Und wir sind uns, glaube ich, schon oft irgendwie mal begegnet, haben mal kurz gequatscht, aber so richtig Kontakt hatten wir tatsächlich noch gar nicht. Deswegen freue ich mich sehr auf diese Folge, freue mich über dich, über deinen sehr, sehr geilen und spannenden Job einfach mehr zu erfahren. Und zum Beginn jeder Folge machen wir es so, dass wir unseren Gästen ein paar Fragen stellen. Und das sind eigentlich die Fragen, die neue Mitarbeitenden immer beantworten müssen, wenn sie beim BVB starten. Jetzt bist du kein neuer Mitarbeiter.
Nee.
2001, mit kurzer Unterbrechung, aber eigentlich seit 2001 bist du hier.
Ja.
Deswegen bin ich sehr gespannt, was du zu der einen oder anderen Frage sagen wirst. Und wir würden es so machen, dass ich gleich quasi den Anfang vorlese und du sagst einfach die ersten ein, zwei Sachen, die dir dazu in den Kopf kommen.
Okay.
Sehr gut. Von da komme ich her.
Ja, ich komme aus Neapel, gebürtiger Neapolitaner, 1974 nach Dortmund gekommen mit meinen Eltern, hier meine Schule absolviert. Eine Friseurlehre habe ich fertig gemacht und dann bin ich in die Gastro gerutscht, 1989, bis ich dann irgendwann durch Familie halt den Job wechseln wollte, also was Normales in Anführungszeichen, 8-Stunden-Job, weil Gastronomie ist ja schon ein bisschen härter und auch mal die Samstage und Sonntage mit der Familie zu genießen.
Das ist auf jeden Fall verständlich. Da kommen wir im Gespräch heute bestimmt auch nochmal zu, um deinen ganzen beruflichen Weg. Der ist ja definitiv sehr spannend. Vom Friseur hierhin ist er auch ein wilder Weg vielleicht. Auf die Arbeit beim BVB freue ich mich, weil?
Ja, weil es immer so eine breite Palette hat. Es ist nie langweilig. Es kommt immer was Neues dazu. Sehr schön ist das natürlich für mich, die Jungs persönlich immer kennenzulernen, die Spieler, die Trainer. Aber auch so die ganze Struktur, die wir hier bei Borussia Dortmund haben.
Mit diesen drei Wörtern würde ich mich beschreiben.
Mit diesen drei Wörtern, ja. Also auf jeden Fall immer lustig, immer einen Spruch parat. Sehr positiv gestimmt eigentlich, auch wenn manchmal der Job sehr stressig sein kann im Sommer. Und eigentlich, glaube ich, die gute Seele, würde ich mal sagen, vom BVB in Brakel.
Das kriege ich sogar mit. Das habe ich vorhin gesagt, dass wir uns nicht gut kennen, aber selbst das weiß ich über dich, dass du das bist. Deswegen cool, dass du das auch jetzt nochmal gesagt hast. Nach Feierabend mache ich am liebsten?
Also zurzeit liege ich gerne auf der Couch und gucke mir einen Film an. Mache nicht so viel, aber ich muss mal ein bisschen wieder rauskommen, ein bisschen Sport machen. Ansonsten die Sonntage verbringe ich gerne mit meiner Familie.
Meine Position auf dem Platz und warum?
Auf dem Platz bin ich ja eigentlich gar nicht. Ich bin ja nur im Hintergrund sozusagen. In der Kabine bin ich fast täglich. Ich mache ja auch Unterschriftenaktionen. Das heißt, wenn mal ein Trikot benötigt wird mit Unterschriften, gehe ich in die Kabine und lasse die Trikots unterschreiben.
Du kommst ja aus Italien, lebst aber in Dortmund. Was ist denn so das eine, was du an der Stadt Dortmund besonders magst?
Ja, am liebsten mag ich natürlich unser Stadion. Das ist das Schönste für mich, ins Stadion zu gehen. Ein tolles Erlebnis, wenn man dann auf die Kurve schaut, was die wieder jetzt am Dienstag gezeigt haben. Wundervoll.
Sehr gut. Mit dieser Persönlichkeit würde ich gerne mal einen Pilz an der Theke trinken. Ich sehe hier schon eine Maradona-Figur. Das ist natürlich jetzt nicht mehr möglich, aber bin ich gespannt, welche Persönlichkeit es bei dir wäre.
Also dadurch, dass ich ja lange auch in der Gastro war, habe ich viele Persönlichkeiten kennengelernt, die in Showbusiness waren oder auch mal ein Hollywood-Star wie die Charlize Theron. Aber ich würde auch mit dir gerne ein Bier trinken und über das Leben quatschen. Es muss keine Persönlichkeit sein.
Dann nehme ich dich beim Wort, Giro, dann machen wir das auf jeden Fall mal. Demnächst, da freue ich mich. Jetzt auch eine spannende Frage. Bei diesem Song bin ich sofort auf der Tanzfläche.
Ja, Relight My Fire von Den Hartmann.
Sehr gut. Wir haben bald Weihnachtsfeier, vielleicht testen wir das dann mal direkt in Action. Jetzt haben wir noch ein paar BVB-Fragen. Der beste BVB-Spieler aller Zeiten für dich?
Ja, es gibt nach Erling natürlich für mich Pierre-Emerick Aubameyang. Mit denen hatte ich auch sehr viel Kontakt.
Ja, Stürmer auf jeden Fall bei dir, Stürmer hoch im Kurs. Dann dein Lieblingsspieler, muss nicht vom BVB sein.
Ja, es geht nichts über Diego. Diego ist gerade für uns aus Neapel ist eine göttliche Figur. Hat uns alles gegeben, kann man sich gar nicht vorstellen.
Sehr schön. Und zum Abschluss, mein erstes BVB-Spiel, was du jemals gesehen hast.
An den Gegner kann ich mich nicht erinnern, aber das war 1980. Da hat mich mein Vater mitgenommen auf der Nordtribüne, damals Stehplätze nur in den kleineren Stadion. Und da habe ich noch, ich weiß nicht mehr genau, wer immer die Bälle ins Publikum geschossen hat, da habe ich sogar einen Ball gefangen bei meinem ersten Spiel. Das wird man dann, also das vergisst man dann auch nicht.
Ist ja Wahnsinn, direkt beim ersten Spiel. Und den hast du auch nicht zurückgegeben, den Ball.
Nein, Entschuldigung, das war so ein Werbeball aus Plastik.
Okay, also, verstehe.
Aber als Kind freust du dich dann.
Ja, mega. Jetzt müssen wir uns erstmal bei dir bedanken, weil du hast uns nämlich heute hier eingeladen. Wir sind im Trainingsgelände in Brakel im Nachwuchsleistungszentrum in einem sehr besonderen Raum. Ich habe gehört, vorher auch so ein bisschen geheim, dieser Raum. Also nicht jeder kennt ihn hier vielleicht beim BVB. Timo und ich sind gerade mit dir schon ein bisschen hier durchgegangen. Für alle, die es jetzt nicht sehen können, nur hören. Hier sind ganz, ganz viele Dinge. Man kann das gar nicht alles beschreiben. Hier sind ganz viele Trikots, ganz viel Equipment. Schuhe habe ich gesehen, Aufnäher. Ich weiß nicht, was alles hier rumfliegt. Das ist wirklich super interessant, gerade auch als mein Fan-Hedge schlägt hier gerade sehr, sehr hoch. Nimm uns mal kurz mit, was ist das hier für ein Raum? Was passiert hier? Wo sind wir hier gerade?
Also das ist jetzt der vordere Raum. Hier wird alles für die Profis produziert. Unsere Trikots, unsere Trainingsartikel, die kommen ja alle blanko. Und wie ihr mitgekriegt habt, haben wir dieses Jahr verschiedene Sponsoren beim Training, beim Spiel. Und das wird alles von hier gepresst, also aufgedruckt.
Und hier hast aber nicht nur du Zugang zu? Hier kommt kein anderer rein?
Doch, einen Schlüssel haben noch zwei andere Leute. Und die dürfen auch immer hier rein. Das ist einmal der Zeugwart und der Hausmeister.
Ist auf jeden Fall ein sehr besonderer Arbeitsplatz. Mein Arbeitsplatz sieht nicht so aus. Das ist ein klassischer Schreibtisch. Den hast du zwar hier auch, aber hier sind auch Druckmaschinen, also es ist wirklich super interessant. Und bevor wir gleich, glaube ich, auch nochmal intensiv über deinen Job hier sprechen, den du hier hast, vielleicht nochmal ein kurzer Blick zurück. Du hast gerade schon ein bisschen was angeteased, Friseurlehre damals gemacht, dann irgendwie Gastro. Vielleicht kannst du uns da nochmal so ein bisschen mitnehmen. Vielleicht lassen wir das Friseurding aus, aber Gastro war ja doch schon ein längerer Teil in deinem Leben. Was hast du da gemacht? Wir haben schon gehört, Charlize Theron kennengelernt. Das war ja bestimmt nicht dein Alltag, oder? Was hast du in der Gastro gemacht?
Nein, das war nicht der Alltag. Also ich habe 1989 als Barmann angefangen in eine Pizzeria und wollte dann aber auch, wie ich so bin, wissbegierig, alles lernen und habe mich dann in die Küche versetzen lassen, habe dann erstmal gespült, dann Salate gemacht und dann auch gelernt, wie man kocht. Wie man richtig kocht, nicht wie man so einfache Speisen zubereitet. Und das habe ich dann gemacht und bin dann später getingelt, sage ich mal, durch Dortmund. Also da, wo es mir gefallen hat, bin ich geblieben. Und wo ich nicht zurückkam, bin ich dann gewechselt. Das ging früher ganz gut in der Gastro. Ja. Highlight in der Gastro war dann die Dimberger Glocke. Das war ein Sternerestaurant. Ich als ungelernte Kraft dann halt in ein Sternerestaurant zu arbeiten im Service, das war schon ein Highlight.
Du warst 2001, wenn ich mich richtig erinnere, das erste Mal beim BVB, bis 2003. Dann nochmal eine kurze Gastro-Unterbrechung. Erinnerst du dich noch an deinen allerersten Tag 2001 bei Borussia Dortmund?
Ja, da erinnere ich mich sehr gut dran auch. Das war damals, sollte ich für eine große Kette Winterjacken packen. Damals hatten wir eine eigene Sportausrüstungsfirma, Goal.de. Und da musste ich die Jacken verpacken, die gekauft haben. Und noch Bügel mit dazulegen. Die haben wir dann extra in einen Karton gepackt und den Karton mit dem Bügel auf den anderen Karton übergeklebt. Das wurde dann von DHL moniert und wir mussten dann nach Recklinghausen fahren und alle Kartons nochmal neu aufmachen und umpacken. Das war halt, sowas vergisst man ja auch nicht dann. War schon so ein cooler Einstand.
Dann warst du eine kurze Zeit weg, bist dann zurückgekommen, 2009, wenn ich mich richtig erinnere. Du hast vorhin im Vorgespräch schon mal gesagt, dieser Megastore hieß er, glaube ich, in Hörde. Ich kann mich selber noch als kleines Kind daran erinnern, wie man da reingekommen ist. Und dann war in der Mitte, glaube ich, so eine kleine Arena irgendwie. Ne? Und an der Wand, die ja relativ hoch waren, hangen die Trikots. Nimm uns doch mal mit. Du hast wahrscheinlich eine bessere Erinnerung an den Megastore in Hörde.
Der Megastore war ja unser Verkaufsshop, also unser Fanshop. Und dahinter war halt so ein großes Lager, woraus wir dann weltweit verschickt haben. Und so habe ich dann noch angefangen, nochmal 2009 und hat dann die Aufgabe gehabt, Pakete ins Ausland zu verschicken. Also die Kunden, die aus dem Ausland online bestellt haben oder damals noch per Brief, die habe ich dann fertig gemacht.
Jetzt hat sich seit dem Zeitpunkt bis heute ziemlich viel verändert. Den Megastore in Hörde gibt es nicht mehr. Wir haben jetzt eine Fanwelt. Wenn du so zurückblickst, was sind so die prägendsten Dinge, die sich seitdem bei Borussia Dortmund verändert haben?
Ja, das ist natürlich alles sehr, sehr groß geworden. Zu der damaligen Zeit gab es ja auch schon Tage, wo man sich dann um die Aufträge gestritten hat, weil halt weniger zu tun war. Und dann mit der ersten Meisterschaft ging es dann los und dann mussten wir auch Schichtbetrieb machen. Das kannten wir vorher auch nicht. Wir hatten immer nur Frühschicht. Dann plötzlich halt eine Nachtschicht zu führen, das habe ich dann gemacht. Und nebenbei halt die Ausstattung der Mannschaft noch zu machen, das war schon Highlight, ja.
Du hattest ja dann die kurze Unterbrechung, oder so kurz war sie gar nicht. Ich glaube, 5 Jahre war es dann in Lennhof, ist auch hier in Dortmund.
Richtig, das hat ja auch Borussia Dortmund damals gehört.
Stimmt, stimmt. Mhm. Was war dann für dich so der Grund, dann wieder richtig zum BVB zurückzukehren? Hast du es irgendwie vermisst? Was hat dich hier wieder zurück zu diesem Verein, zu diesem Unternehmen gezogen?
Ja, vermisst habe ich den Verein natürlich immer. Wenn ich konnte, bin ich auch ins Stadion gegangen. Ich war dann Restaurantleiter in einem großen Hotel in Hagen. Und das hat mich dann schon ein bisschen zerstört, weil ich ja Tage gearbeitet habe. Das war dann 16, 17 Stunden Tage. Mhm. Das war schon sehr, sehr hart halt, wenn du eine Hochzeit hast, die morgens um 6 zu Ende geht und um 7 Uhr kommen schon die ersten Frühstücksgäste. Da wollte ich dann einfach mal raus, weil ich auch mehr Zeit für die Familie haben wollte und habe dann nochmal bei Borussia Dortmund angeklopft. Zwischendurch hatte ich auch einen Knieschaden, also eine OP im Knie und konnte dann den Beruf auch nicht mehr so ganz so gut ausführen, in der Gastronomie halt. Ja, und durch Glück wurde dann ein Platz frei und ich habe dann im Dezember 2009 einen Vertrag bekommen.
Sehr cool. Und dann im Megastore, ich kannte den tatsächlich gar nicht, ist ja wahrscheinlich, da darf man gar nicht sagen. Ich bin dann nämlich einmal, das ist ja auch da, wo Vilo ist, glaube ich. Ja. Ne? Da bin ich mit meinem Arbeitskollegen mal vor 1,5 Jahren oder so hergefahren und er meinte, boah, weißt du noch, als da der Megastore war? Und ich so, nee. Keine Ahnung, kenne ich gar nicht, aber es war wohl auch ein großes Ding, gerade bei vielen auch ein bisschen älteren Fans oder zumindest mal in unserem Alter aufwärts, die kennen das noch. Und da warst du dann ein paar Jahre, bis du dann deine neue Stelle. Wir haben schon gehört, damals ohne richtigen Stellentitel. Im Merchandising hat der Mann gearbeitet. Nimm es jetzt mal Kit Manager, Equipment Manager angefangen hast. Das war 2014, ist das richtig?
2014 bin ich dann hier rübergekommen nach Brakel, weil das Megastore mit dem Hauptlager dann halt geschlossen wurde. Mhm. Ja, und seitdem bin ich hier und es wird alles von dieser Schaltzentrale, will ich es immer nennen, alles verteilt, was Profis und U23 und Jugendbereich angeht.
Jetzt haben wir gerade schon über den, ich sag mal, geheimen Raum gesprochen hier. wenn ich mich so umgucke, Trikot, Hose, lang, Spieler, auf der anderen Seite Ausweichstrikot, Hose. Ich glaube, hier gibt es alles, was man so braucht. Hast du einen Überblick, wie viele Teile hier so im Schnitt lagern?
Einen Überblick habe ich nicht, aber wenn du mich nachts anrufst und sagst, ich stehe in deinem Raum, wo ist das, dann kann ich dir das ganz genau sagen. Aber einen Überblick, wie viele Teile es sind, kann ich dir so gar nicht geben.
Ist das schon mal vorgekommen, dass sich jemand nachts angerufen hat und gefragt hat?
Nee, so nicht, aber spätabends schon. Wenn mein Spieler eine Jacke vergessen hat oder Sachen, die so im Leben vorkommen. Dann setzt man sich ins Auto, fährt hier hin und beglückt den Spieler.
Ich habe Chiro auch schon ein paar Mal spontan angerufen. Manchmal ist es dann so, wenn Borussia Dortmund neue Spieler verpflichtet oder Vertragsverlängerungen kommen, dann erfahren wir das jetzt auch nicht eine Woche vorher, sondern manchmal zwei Stunden vorher und dann zuckt einer von uns das Handy und sagt, Chiro, wir brauchen noch ein Trikot mit 2024 oder 2028 hinten drauf. Und dann ist die erste Reaktion immer, ja, wusstet ihr erst nicht eher? Ich sage, nein, wusste nicht. Ja, okay. Und dann braucht er noch eine Kostenstelle und zack, ist das Trikot fertig. Also es gibt hier einfach alles, auch wenn dann mal Jahreszahlen drauf müssen. Ich glaube, wir sind hier noch nie mit leeren Händen rausgegangen, wenn wir hier reingekommen sind. Von daher, es ist alles da.
Aber immer mit einem feinen Spruch auf der Zunge.
Natürlich, natürlich, natürlich.
Hatte ich ja gestern die Vertragsverlängerung von
Alex Meyer.
Alex Meyer, genau. Das kam dann auch. Ich komme in 20 Minuten vorbei, kannst du mir das mal eben machen?
Ja.
Na klar. Machen wir.
Hast du dann eigentlich so eine geregelte, normale Arbeitszeiten oder wie ist das bei dir? Also kommst du morgens immer um 7.30 Uhr ins Büro und dann geht dein Tag 8-9 Stunden oder ist das bei dir anders?
Ich habe schon eine geregelte Arbeitszeit, aber es kommt natürlich auch schon mal vor, dass man morgens früher anfängt, weil man halt die Ruhe hat. Gerade im Sommer, wenn du so viel vorbereiten musst, da bin ich halt ein bisschen früher da, weil dann keiner hier mich stört. Also es kommt keiner und klopft an der Tür und braucht irgendwas oder das Telefon geht halt nicht. Habe ich ein bisschen mehr Ruhe und kann mich konzentrieren, sodass ich Fehler vermeide beim Arbeiten.
Ihr klopft öfter wahrscheinlich jemand an. Du hast gerade schon ein Schild, bitte nicht stören, da dran gehangen, damit wir hier in Ruhe aufnehmen können. Also scheinen hier oft Leute vorbeizukommen und irgendwas von dir zu wollen.
Ja, natürlich, wenn man so Artikel verteilt, ich bestelle ja immer im September für circa 500 Leute. Da weißt du ja nicht, wer kommt und wer welche Größe trägt. Aber in der Regel bei der Jugend ist das so, die kriegen halt alles in L oder alles in XL. Ist jetzt nicht wie bei den Profis, dass der eine hätte gerne die kurze Hose in L, dafür die lange Hose in M und das Oberteil wieder in XL. Sondern bei der Jugend ist das halt dann so fixiert, dass sie eine Größe nur haben. Aber manchmal ist es halt so, dass die Hose doch zu groß ist und dann versuche ich zu helfen und tausche. Und dann klopft es natürlich im Sommer sehr, sehr oft.
Aber dann haben wir jetzt, glaube ich, einen guten Zeitpunkt erwischt, wo es jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, vielleicht ein bisschen ruhiger ist als in der Sommerpause, wo wahrscheinlich alle im Urlaub sind und du hier der Einzige am Trainingsgelände bist, der hier sitzt und dafür sorgt, dass zum Trainingsauftakt hier alles vollständig parat ist, oder?
Genau, nach der Saison ist für mich vor der Saison, also sobald das letzte Spiel gespielt ist, geht's für mich dann los, Vorbereitung, neue Saison.
Vielleicht kannst du uns da direkt mal mit reinnehmen. Wir haben ja schon so ein bisschen gesprochen, was dein Job ist, aber vielleicht nimmst du uns und gerade auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht noch gar keine Vorstellung davon haben und auch dieses Ausmaß hier von diesem Raum gar nicht so greifen können, wie das so bei dir am Anfang von einer neuen Saison aussieht. Du hast gesagt, für 500 Menschen bestellst du Sachen. Wer sind diese 500 Menschen? Was wird da alles bestellt? Wie läuft das ab? Nimm uns da mal so ein bisschen mit rein, wie so eine neue Saison für dich aussieht und wann die startet für dich.
Ja, wie gesagt, nach dem letzten Spieltag habe ich dann vielleicht ein, zwei Wochen Ruhe noch und dann geht's los, dass die Ware angeliefert wird. Teilweise zu unseren Logistikpartner, teilweise zu mir hier. Und dann geht's los mit der Blockerei halt. Habe ich für jede Mannschaft eine Liste, die ausgedruckt wird. Die Ware kommt an, ich verteile sie und beflocke. Das ist dann ein gutes Zusammenspiel mit unserem Zeugwart. Der sagt mir dann auch, wer neu dazukommt. Und dann mache ich mir meine Liste. Ich habe für jedes, also für jeden Artikel mache ich mir eine Liste. Sei es das Trainingsshirt, da ist einmal Gesamtmenge mit den Spielern, mit den Trainern. Und dann mache ich dann die Kürzel drauf. Als nächstes nehme ich mir den Pullover. Da habe ich wieder nur eine Liste mit den Größen und dann wird immer die Nummer oder das Kürzel draufgeflockt.
Wenn ich dich fragen würde, welche Größe hat Emre Can in der langen Hose, könntest du das, zack, du hast ja, es im Kopf? Ich. Oder wie ist das?
Nein, habe ich alles im Kopf. Also zwischendurch, wenn man sich unsicher ist, guckt man in die Liste, gerade beim Trikot, weil es auch schon mal geändert wird von einem Spieler, der dann mit L anfängt und sagt, nee, mir ist das Trikot doch ein bisschen zu eng, ich hätte gerne XL. Und dann wird man dann irgendwann unsicher und guckt nochmal auf die Liste und dann passt das schon alles.
Gibt es dann auch so Anproben? Weil ich kann mir vorstellen, so im Laufe der Jahre verändern sich vielleicht auch Schnitte, dass du dann auf einmal im September des vorherigen Jahres bestellst für jemand M und dann zieht er das im Sommer an und braucht auf einmal L.
Ja, genau. In der Regel ist das ja so, dass wir letzten Spieltag immer mit dem neuen Trikot spielen. Letztes Jahr ja durch den Sponsorenwechsel nicht oder dieses Jahr. Und dann gehe ich einmal, kurz bevor ich alles beflocke, gehe ich einmal in die Kabine und dann zieht jeder Spieler das Trikot und die Hose einmal an zur Anprobe. Dann mache ich mir meine Liste und dann beflocke ich das. So kann ich den Spieler natürlich auch festnageln, wenn er sagt, das ist mir ein bisschen zu eng. Ja, Kollege, du hast aber M angegeben und jetzt möchtest du L. Also ja, mache ich dann natürlich, weil der Spieler soll sich auch wohlfühlen.
Klar.
Gibt es da auch mal speziellere Sonderwünsche und gehst du darauf ein oder heißt es wirklich, jeder Spieler kriegt die gleiche Ausstattung, er kriegt 10 Oberteile, 5 Hosen oder gibt es auch mal den Moment, wo einer sagt, hör mal, ich brauche mal nochmal eine Hose mehr oder ein Oberteil mehr?
Ja, ja, den Moment gibt es natürlich, aber da kann ich nicht drauf eingehen, weil ich bin schon ein fairer Mensch und dann versuche ich alle gleich zu behandeln, aber es kommt schon vor, dass der ein oder andere ein bisschen mehr haben möchte, ja. Mhm. Also gerade im Jugendbereich, bei den Profis jetzt weniger, die haben schon nicht wenig.
Und jetzt der vielleicht nicht ganz so im Fußball steckende Zuhörer oder die Zuhörerinnen, die denken sich jetzt, ja okay, dann flockt man da den Namen drauf oder die Nummer oder die Initiale und dann war's das. Ich gucke hier gerade mal hinter dich auf eine Wand, da sind keine Ahnung wie viele Produkte abgebildet und da ist überall auch ein bisschen was anderes drauf. Das Logo ist ein bisschen anders, es unterscheidet sich von Champions League und Bundesliga, ja, von Jugend und Erwachsene. Wie kann man da die Übersicht behalten bei so vielen verschiedenen Variationen von Sponsoren, Logos und allem anderen?
Genau, deswegen ist diese Wand da, damit ich nichts falsch mache oder damit ich versuche, nichts falsch zu machen. Es ist ja, es sind Regularien, die in der Champions League nicht erlaubt sind, dafür aber in der Bundesliga. Und beim Training ist es auch nochmal anders. Beim Training darfst du halt, so wie wir es jetzt haben, 3 Sponsoren drauf haben. Mhm. Bei der Bundesliga darfst du halt 2. Bei dem Warmmachpaket zum Beispiel, aber bei der Champions League darf nur ein Sponsor auf dem Warmmachpaket sein. Das heißt, wenn die Jungs sich warm machen, da ist ja nur Vodafone zurzeit drauf.
Und Jugend dann auch nochmal anders mit einem anderen Jugendsponsor.
Richtig, ja, die Jugend hat einen anderen Jugendsponsor, aber alles geregelt halt. Ohne Liste, wie gesagt, kommst du nicht klar.
Ja. Also ich glaube, ich würde hier untergehen. Wenn du jetzt einen Tag ausfallen würdest, ja, ich müsste deinen Job machen, da wäre, weiß ich nicht, was hier passieren würde. Ich glaube, es würde nicht funktionieren.
Es ist ja, ich muss ja auch immer selber gucken, wie halte ich die Abstände ein, wie sieht es am besten aus, dass es auch sichtbar ist, dass der Sponsor halt zu sehen ist. Wenn mal jemand eine Kapuzenjacke über das Teil trägt, dann sollte man den Sponsor schon noch sehen.
Ja, verstehe ich, ja.
Jetzt, ich glaube, das ist nicht ganz klar geworden, wenn du ein frisches Trikot hier hinbekommst, ja, dann ist auf dem Trikot im Prinzip nur das BVB-Logo drauf und das Puma-Logo. Nicht richtig, mehr, oder?
Gar nichts mehr anderes, ja.
Das heißt, von Dortmund-Schriftzug über Rückennummer, über Spielername, über Wettbewerbslogo, über Sponsorenlogo, Wettbewerbs, ist alles, das sind ja im Zweifel 5, 6, 7
ja, wir müssen Flocks halt pro Trikot. Den Hauptsponsor auf der Brust flocken, ja, rechts und links die Ärmel, also einmal Bundesliga-Logo, einmal Polster für die Bundesligaspieler und dann hinten den Rückenflock.
Wenn jetzt mal neue Sponsoren kommen, ich gucke hier gerade Vodafone, Polster, kriegst du dann einfach den Hinweis, das soll bitte genau da so drauf auf das Trikot oder auf die Trainingskleidung, an diese Position? Oder fragt dich da nochmal irgendjemand, Giro, du machst das jetzt seit einigen Jahren, wie können wir das Ding gut platzieren?
Ja, also ein bisschen von allen. Mal mache ich es halt so, wie ich meine, dass es richtig ist und dass es auch am besten aussieht, den Regularien auch entsprechend. Mal kriege ich eine Anweisung, wo ich es platzieren soll, mit welchem Abstand. Die Abstände gibt ja auch jemand vor, also Puma gibt uns ja auch vor, wie weit die Nummer oder der Kürzel auf das Trainings-T-Shirt zum Beispiel, wie da der Abstand sein muss. Also man kann nicht einfach irgendwas draufklatschen, sage ich jetzt mal, sondern man muss sich schon ein bisschen an die Regularien halten. Es ist ja auch, jeder will ja sichtbar sein und deswegen.
Das wusste ich gar nicht tatsächlich, dass es da auch Regularien gibt. Ich dachte, du hast da mal schon so einen kleinen Spielraum auch. Aber
ja, deswegen habe ich ja erstmalig, ich mache das wie gesagt schon seit ein paar Jahren, die Kürzel waren eigentlich immer unter der Puma-Katze. Dadurch, dass wir wussten, wer Sponsor ist. Und das hatten wir jetzt dieses Jahr ja nicht. Wir wussten nicht, welcher Sponsor beim Training kommt. Und da habe ich mir gedacht, ich mache es mal erstmals oberhalb der Katze, weil es könnte ja ein runder oder ein rundes Sponsor-Logo kommen, so wie Vodafone. Und das wusste ich ja vorher alles nicht. Und dadurch, dass es ja jetzt wieder ein Quersponsor ist sozusagen, habe ich eigentlich alles richtig gemacht.
Intuitiv richtig gehandelt. Da merkt man die Erfahrung.
Richtig.
Jetzt haben wir gerade über die große Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten gesprochen und da ist es wahrscheinlich auch menschlich, dass mal nicht alles glatt geht. Wie groß ist so dein Puffer? Wie viele ich sag mal, Fehldrucke, jetzt hart gesagt, kannst du dir erlauben? Beziehungsweise wie oft kommt das tatsächlich auch vor?
Ja, es kommt schon mal vor, dass man irgendwas falsch macht, im Stress halt oder wenn halt zu viele Leute an der Tür klopfen, dann wird man abgelenkt, das Telefon geht.
Wenn Timo wieder anruft.
Ja. Ja, dann macht man schon mal ein Bundesliga-Logo auf den falschen Ärmel und das passiert Gott sei Dank nicht so oft, aber will ich mich nicht von freisprechen. Ich denke, das passiert bei jeder Bundesliga-Mannschaft. Doof ist, wenn man es nicht merkt.
Gutes Stichwort, wir haben da im Vorfeld schon gerade kurz drüber gesprochen, ich glaube jetzt im Nachgang, können wir drüber lachen. Champions League Spiel gegen Juventus Turin. Vorneweg, du warst nicht beteiligt. Hast es dann hinterher erst gesehen. Erzähl doch mal. Ich glaube, Serhou Guirassy hat in der Halbzeit sein Trikot geändert, durchgeschwitzt, getauscht. Und dann stand hinten nicht Guirassy drauf, sondern oben Dortmund und unten Dortmund.
Genau. Also die einfachste Erklärung ist natürlich, Fehler passieren. Das ist menschlich. Es ist aber so, dass die letzten Jahre in der Champions League der Name immer gebogen war. Da konntest du natürlich nichts falsch machen. Der Name war oben, der Name war gebogen, wie das Dortmund auf den Trikots, auf den Heimtrikots. Und jetzt ist es das erste Mal so gewesen, dass du wieder den Namen und das Dortmund gerade hast. Das heißt, ich habe hier meine Flocks, die sind auch schon mit Nummer und Name, wie ihr sehen könnt hinter euch. Die zerschneide ich dann und lege dann den Namen nach oben bei dem Champions League Trikot. Und das Dortmund nach unten. Und im Stress ist es dann halt passiert, dass ich das Dortmund oben gemacht habe und dann den anderen Schriftzug mit Dortmund auch nach unten geflockt habe. Ist niemandem aufgefallen, passiert. Jetzt kann man wirklich drüber lachen, aber als ich dann von meinem Urlaub zurückgekommen bin, gerade gelandet und dann kam 10, 20 Nachrichten, das war dann nicht so schön. Also.
Aber das ist auch noch so ein Beispiel, was mir eingefallen ist. Jetzt ist in der Bundesliga so, der Vereinsname oder Dortmund steht oben und der Spielername unten. In der Champions League ist andersrum. Also das sind ja solche kleinen Unterschiede. Ja. Das ist ja echt Wahnsinn. Also wie viele Kombinationsmöglichkeiten es da gibt und echt irre.
Kriegt man da eine Strafe oder so, wenn man so, also nicht du jetzt persönlich, sondern von der irgendwie UEFA oder so, das dann ist nicht den Regularien, wir haben gerade drüber gesprochen, entspricht, weil ich glaube, der Schiri braucht am Ende nur die Nummer Ende des Tages.
Am Ende des Tages ist das so, dass du keine Strafe kriegst, habe ich auch nicht mitbekommen, dass wir eine Strafe bekommen haben. Wenn der aber eine falsche Nummer hat, dann ist das schon strafbar, glaube ich, also... Ist den Freunden aus dem Süden auch schon mal passiert. Da lief ja auch ein Spieler mit der falschen Nummer, aber den richtigen Namen auf. Also ich bin nicht der Erste, der was falsch macht.
Und bei der, muss man überlegen, bei der Menge, die du hier wirklich beflockst, ist das ja nicht fast schon verwunderlich, dass es nicht mal öfter vorkommt, weißt du? Das ist ja schon eigentlich was sehr, sehr Positives. Jetzt haben wir aber, Champions League gerade schon gesprochen, irgendwie magische Champions League-Nächte, da hatten wir viel hier beim BVB in den letzten Jahren, viele Highlight-Spiele auch und im Fußball grundsätzlich ist, glaube ich, auch das Thema Aberglaube ein wichtiges. Ich habe da direkt Marco Reus im Kopf, ich weiß nicht mehr mit welchem Bein, aber er ist ja immer mit einem Bein, du weißt es wahrscheinlich, zuerst auf den Platz gelaufen, rechts oder links, müssen wir nochmal nachschauen und ich glaube, Rituale sind echt so ein festes Ding bei vielen Fußballern und auch Fußballerinnen. Natürlich, wie ist es bei dir? Ja, ich habe gehört, es gibt vielleicht das ein oder andere Ritual oder etwas, was du vielleicht auch aus Aberglaube machst. Gibt es da irgendwas, was du uns verraten kannst, was du vielleicht vor einem wichtigen Spiel anders machst oder vielleicht auch vor einem ganz normalen Bundesligaspiel?
Ja, eigentlich mache ich immer das Gleiche. Also ein Ritual an sich habe ich nur, wenn wir mal ein Finale spielen. Und das hatten wir ja die letzten Jahre nicht. Aber es gab ja eine Zeit, wo wir auch schon in Berlin öfters waren. Und da mache ich immer eine Kerze an, während ich die Trikots beflocke. Und dadurch, das ist mein Aberglaube halt, dass ich sage, okay, ich spreche noch ein Gebet. Und natürlich wollen wir alle gewinnen, aber mal gewinnt man, mal verliert man. Den Spruch kennt ja jeder. Und das Einzige, was ich noch so sagen kann, ist, ich versuche meine positive Energie, die ich manchmal in Überfluss habe, auf den Spieler zu übertragen. Da gab es ja den berühmten Kuss der Schuhe von Aubameyang, weil er eine Zeit lang nicht getroffen hat und dann auch getroffen hat. Das habe ich schon auch wiederholt. Das habe ich vor 2 Jahren bei unserem Freund Karim Adeyemi gemacht, dann hat er auch getroffen und gar nicht mal so lange her habe ich Seru seine Schuhe geküsst und die waren orange und dann hat er auch getroffen, aber im nächsten Spiel hat er eine andere Farbe angehabt, also nicht die Schuhe, die ich geküsst habe. Es ist nur ein Aberglaube, aber vielleicht vermittelt man durch die positive Energie einen Schalter im Knopf umzudrehen, dass man sagt, weiß nicht, der Kleine hat mir die Schuhe geküsst, jetzt mache ich wirklich ein Tor. Vielleicht geht das dann auf, aber auf jeden Fall haben die getroffen. Natürlich geht das nicht immer.
Aubameyang finde ich super interessantes, super spannende Anekdote, coole Geschichte. Hast du ihm das gesagt im Vorfeld, dass du die Schuhe?
Ja, natürlich. Hast? Also wie ich gehe immer zu den Jungs hin, versuche, was ist los? Warum hast du denn länger nicht mehr getroffen? Komm her, ich helfe dir jetzt mal ein bisschen. Dann gucken die immer verdutzt, dann gehe ich mit denen in den Schuhraum. Und da frage ich die natürlich, weil ich nicht weiß, mit welchen Schuh die spielen. Welchen Schuh ziehst du denn an Samstag? Und dann zeigt er mir den und dann küsse ich den mal eben und dann drücke ich den in die Hand und sage, pass auf, jetzt machst du ein Tor. Und ja, bis jetzt ist das gut gegangen. Aber ich kann natürlich nicht jeden Schuh küssen. Das wünschen sich ja dann viele.
Das ist die Frage, wir kommen jetzt alle.
Ja, das ist ja dann
auch der Rias von du, ich will auch mal ein Tor machen.
Ja.
Giro, küss mal.
Es muss halt vom Gefühl her alles stimmen. Also das ist ja dann, wenn du diese positive Energie spürst und ist eine Sache von Sekunden, wo ich dann sage, Mensch, jetzt mache ich das einfach. Und dann mache ich das. Und wenn es dann klappt, ist natürlich gut.
Wenn wir jetzt über besondere Momente sprechen, sind zwei Momente für mich auch immer echt im Hinterkopf. Moment eins ist, ich habe es glaube ich schon zweimal erlebt, von U19-Finale oder so, dann ist es mal die Besonderheit, dann kriegen die Jungs ihren Spielernamen auf die Trikots und dürfen die Trikots glaube ich auch im Nachgang behalten. Das macht die Jungs schon echt stolz, oder?
Ja, mich dann auch. Also ich mache das auch gerne dann. Du musst dir ja vorstellen, ich plotter die Namen dann hier alle selber. Erstmal musst du dann auch aufpassen, dass du nichts falsch schreibst. Da guckst du zweimal auf die Liste, weil einige auch einen besonderen Namen haben. Schwierig auszusprechen auch. Und dann mache ich das auch sehr gerne für die. Also meistens bei einer deutschen Meisterschaft sollen die schon ihren Namen drauf haben. Aber in der Regel in der Liga, im Ligabetrieb brauchen die es halt nicht.
Ja. Und der zweite Moment ist, da kann ich mich auch noch ganz gut dran erinnern, als Youssoufa Moukoko vor seinem ersten Kader-Einsatz, Bundesliga-Einsatz stand, hast du ihn, glaube ich, angerufen oder ihm Bescheid gesagt, ey, Mucki, ich mache gerade dein Trikot fürs Wochenende, hast du nicht Lust, das selber zu machen? Und dann ist er runtergekommen.
Ja, genau.
Hat er hier noch gewohnt?
Der hat hier im Jugendhaus gewohnt. Mucki kam immer, hat sich hier auf den großen Tisch hingesetzt und haben ein bisschen so erzählt. Ich habe ihm auch ein paar Ratschläge gegeben, die er leider nicht alle angenommen hat. Aber ja, da habe ich ihn angerufen und habe gesagt, komm, haben wir auch noch nie gehabt, mach dir mal dein Trikot selber. Hat er dann auch gemacht, war auch sehr stolz drauf, muss ich sagen. Ja,
das glaube ich.
Jetzt hat Timo gerade schon über besondere Momente gesprochen. Ich glaube, da gab es in deiner langen BVB-Karriere einige. Der Christoph Böckham, auch Kollege aus dem BVB-Podcast, hat uns auch nochmal erzählt, dass du bei den letzten Legendenreisen auch mit dabei warst. Nimm uns da gerne nochmal mit, wie das für dich war, auch als BVB-Fan natürlich und vor allem auch, was du dann vor Ort so gemacht hast.
Ja, also das geht ja schon vorher los, dass ich dann halt die Trikots für diese Legendenspiele vorbereitet habe hier. Da kriegst du halt auch einen Kader und beflockst dann auch die ganzen Trikots. Die erste Reise, die ich mitgemacht habe, war in München vor ein paar Jahren. Das hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich gesagt habe, boah, das mache ich gerne weiter, neben meinem Job das auch noch zu machen. Nun ist es so, dass es schon manchmal ist, dass bist du halt manchmal auch eine Woche weg, wie wir in Brasilien waren, oder da bleibt die Arbeit natürlich liegen. Und wenn du dann wiederkommst, musst du wieder alles aufholen. Deswegen mache ich das zurzeit nicht mehr. Aber es hat schon eine Menge Spaß gemacht, gerade mit den alten Hasen wie den Dede, Da Silva, Santana. Ich die Jungs wiedersehe, die freuen sich alle, mich zu sehen. Ich freue mich, die zu sehen. Und es hat auch immer einen mega Spaß gemacht. Es ist halt wirklich nur ein stressiger Aspekt, dass ich gesagt habe, das schaffe ich nicht mehr.
Du hast auf jeden Fall sehr viel zu tun. Das hört man hier, glaube ich, sofort raus. Wie wäre es denn mal mit einem Praktikanten oder einer Praktikantin für dich? Das wäre doch mal etwas.
Ja, Praktikanten ist gut, aber am besten wäre, ich habe ja eine sehr gute Hilfe gehabt, 2,5 Jahre. Der Jonas ist leider jetzt mit seinem dualen Studium fertig und arbeitet im Büro jetzt beim Merchandising und steht zurzeit alleine hier, aber es ist okay, also das kann man bewältigen. Wo ich dann Hilfe brauche, da rufe ich dich aber auch nochmal an im Sommer, damit du das mal siehst, dass das, was ich hier erzähle, gerne, auch so ist. Also im Juni, wenn dann jeden Tag ein LKW kommt mit 10 Paletten und dann die Ware abliefern und einräumen, da ist es schön, wenn wir dann zu zweit oder zu dritt teilweise sind, aber da bekomme ich auch immer rechtzeitig Hilfe.
Wenn nicht, Timo und ich nehmen uns gerne mal einen halben Tag Zeit.
Na, ich hätte jetzt Min ins Rennen geworfen, weil der macht ja gerade überall Praktikum.
Min hat es auch schon angeboten.
Bei unseren Ordnern, also ich glaube, den können wir mal hier vorbeischicken, gerne im Juni. Ja. Eine Sache, die ist mir auch noch eingefallen, jetzt bist du oft hier in Brake, aber wir haben uns auch schon mal bei so Youth League-Reisen gesehen. Da bist du dann mitgefahren, mit Rüdiger, mal ohne Rüdiger. Erzähl doch mal, das war mal ein ganz anderes Arbeiten, ganz nah mit den Jungs. Du bist vor Ort, kümmerst dich da ums Equipment. Beschreib doch mal kurz.
Ja, bei der U19, bei Youth League-Spielen ist es natürlich nicht ganz so aufwendig wie jetzt in so einem Profibereich, was da alles vorbereitet wird in der Kabine. Da werden dann die Trikots zurechtgelegt und das Training wird begleitet. Also arbeitstechnisch war das nicht so intensiv, aber halt du hast sehr viel Spaß mit den Jungs. Die sind ja auch in Anführungszeichen noch Kinder mit 18, 19, 17 und da mal wieder so mit den ganzen Jungs ein bisschen was zu tun haben. Ja. Die machen einen auch ein bisschen das Leben jünger, finde ich, wenn du mit jungen Leuten zu tun hast. Also ist schon ganz angenehm gewesen.
Bevor wir da gleich gerne nochmal ein bisschen mit dir drüber sprechen, auch deine, ich nenne es mal, Beziehung zu den Jungs, ob es jetzt Jugendspieler sind oder auch die Profis. Ich glaube, du hast da ja auch nochmal einen besonderen Draht zu einigen Spielern, die jetzt aktuell bei uns spielen, aber auch in der Vergangenheit, hast du gerade schon gesagt. Aubameyang, ein sehr schönes Beispiel. Haben wir noch ein paar ganz, ganz schnelle Fragen mitgebracht, die uns auch noch natürlich brennend interessieren. Und Timo, ich glaube, ich würde mal an dich übergeben, dass du den Giro mal hier ein paar die wichtigen Fragen stellst.
Dein Lieblings-BVB-Trikot aller Zeiten?
Das war das Champions League-Finale 2013. Ein sehr schönes Trikot. Und ja, fast erfolgreich. Mit dem Titel hat es leider nicht geklappt.
Dein persönliches Lieblingstrikot, egal welcher Verein, also ich vermute, welcher Verein jetzt kommt, aber ich lasse es mal offen.
Also mein Lieblingstrikot war eigentlich, oder ist, sind zwei. Einmal das Trikot von Arctic Ice Cream, ich weiß nicht, ob ihr euch an das erinnern könnt, da war ich, glaube ich, 13. Das war mein erstes.
Geboren, glaube ich, oder?
Ja, das war mein erstes BVB-Trikot. Damals war Pony unser Ausstatter. Und dann natürlich das Neapel-Trikot, wo Maradona appliziert wurde. Das ist auch eins meiner Lieblingstrikots.
Was war das coolste Teil oder Geschenk, das du von einem Spieler mal bekommen hast?
Von Spieler weiß ich nicht, aber von Helmut Fischer von Puma. Der hat ja sehr gute Kontakte auch zu Diego gehabt, Boris Becker und so weiter. Der hat die alle unter Vertrag genommen. Der hat mir eine Argentinien-Warm-Up-Jacke gegeben mit der Unterschrift, Originalunterschrift von Diego. Das ist dann halt mein Highlight.
Stark.
Was ich habe, ja.
Hat die einen besonderen Platz zu Hause? Hängt die über dem Schlafzimmerbett?
Nein, die ist schön verpackt im Keller.
Sammelst du selber Trikots, wenn du so viel mit Trikots zu tun hast? Oder hast du im Job genug von Trikots, dass du zu Hause und privat gar nicht selber Trikots sammelst?
Nee, ich hatte mal irgendwann angefangen mit Schuhe, weil ich mir gesagt habe, Fußballschuhe kenne ich keinen, der die sammelt. Jeder sammelt Trikots, ich sammle mal was anderes und habe dann angefangen, Fußballschuhe zu sammeln. Bei 130 Paar habe ich dann aufgehört, weil ich wusste nicht mehr, wohin damit. Und einiges ist unterschrieben, einiges nicht. Auch da Highlight, so ein Maradona-Schuh, den es mal irgendwann gegeben hat, den ich auch von Puma erhalten habe. Also sehr, sehr, sehr schöne Erinnerung.
Und abschließend, welches Trikot würdest du gerne mal beflocken, wenn es möglich wäre? Also egal welches, was du dir vorstellen kannst.
Ja, ganz gerne beflocken würde ich so eine Meisterschale auf dem Trikot, dass wir die Schale nach Dortmund wieder geholt haben und dass wir dann jeder von uns so ein Trikot erhält mit der Meisterschale hinten drauf.
Gute Antwort.
Perfekte Antwort. Ich habe es gerade schon angeteasert, du und deine Beziehung zu einigen Spielern von uns ist, glaube ich, auf jeden Fall eine besondere. Du hast ja direkten Kontakt zu den Spielern. Die kommen mal hier hin, wenn sie was verloren haben. Manche haben Sonderwünsche. Wir haben schon einiges von dir gehört. Wie nah bist du da wirklich dran? Und vielleicht kannst du mal für uns oder die Zuhörerinnen beschreiben, wieso der Kontakt im Alltag wirklich ist mit den Spielern.
Ja, also Kontakt habe ich ja fast täglich mit den Spielern. Klar, die wollen ja auch mal was von mir, wenn sie eine Trikotbestellung haben für Familie oder für Freunde, dann texten die mich an und dann bestelle ich denen das. Also Kontakt ist täglich, privat halt weniger, weil wenn man den einen oder anderen irgendwo mal trifft, dann trinkt man was zusammen, aber ansonsten habe ich jetzt keinen, so wo ich sage, ich gehe öfters mit dem weg. Was ich aber mache, ist, ich empfehle jedem eine neapolitanische Pizza mal zu probieren in Dortmund, wo es die beste gibt. Und dann war ich jetzt auch schon mit dem einen oder anderen Spieler mal dort eine Pizza essen auf die Schnelle.
Wo gibt es die beste?
Ja, ich wollte gerade
das würde ich jetzt wissen.
Darf man das sagen?
Klar.
Mr. Pizza in Lütchen Dortmund.
War ich noch nicht, aber.
Ja.
Mr. Pizza. Ich dachte, du sagst jetzt was sehr italienisch Imposantes, Mr. Pizza.
Ja, aber auch da gibt es eine kleine Anekdote zu. Habe ich erst letztens erfahren, wie die auf den Namen gekommen sind. Der Papa saß vorm Fernseher und hat einen Bericht gesehen von einer Pizzeria in Australien und der ist Millionär geworden mit der Pizzeria, fuhr Ferrari und dann hat er sich gedacht, also die Pizzeria hieß Mr. Pizza und hat er sich gedacht, also wenn ich mal eine Pizzeria aufmache, dann nenne ich sie Mr. Pizza. Da fahre ich vielleicht auch einen Ferrari. Aber der Ferrari steht nicht vor der Tür.
Jetzt verlieren Spieler ab und zu auch mal was und dann kommen sie hier ran in diesen Raum und dann kriegen sie Ärger von dir. Oder wie läuft das ab?
Nö, die kriegen keinen Ärger. Es passiert ja schon mal, dass sie was verlieren. Dann gehen die zum Zeugwart, sagen dem das und Frankie sagt mir dann halt, was ich machen soll und dann mache ich das. So ist der Ablauf.
Klare Regeln.
Klare Regeln, ja.
Ich habe auch schon mal was verloren. Ich habe nichts Neues bekommen. Aber mir ist auch was anderes, ich bin auch kein Spieler.
Ich habe
lustige Geschichte.
Ich habe nie was bekommen. Wieso bekommst du Equipment? Hallo?
Eine lustige Geschichte, die muss ich jetzt kurz erzählen. Wir waren im Trainingslager in Marbella und es hat geregnet. Und dachte, ja gut, hängst du deine Regenjacke mal auf den Balkon, auf den Stuhl. Ja, und dann war es nachts vergessen. Komplettes Gewitter, Sturm. Und diese Regenjacke muss dann irgendwo jetzt mittlerweile in Gibraltar liegen. Die ist einfach vom Balkon geflogen.
So. Oder ein Spieler hat sie sich geklaut, weil er seine verloren hat.
Das kann natürlich sein. Nein, aber passiert. Also passiert. Macht keiner extra.
Ja, glaube ich. Hast du denn Ärger bekommen?
Nein. Nein? Nein, hat, glaube ich, keiner mitbekommen. Keine.
Aber keine neue Ringjacke.
Das stimmt.
jetzt habe ich, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, ob mir das mal irgendjemand erzählt hat. Aber eigentlich hast du auch irgendwo hier eine Espresso-Maschine in diesem Raum. Ist das richtig? Oder gab es mal eine?
Ja.
Und wenn, bin ich ein bisschen enttäuscht, Giro, dass wir noch keinen Espresso hier angeboten bekommen haben von dir, falls es die noch gibt.
Also die gibt es leider nicht mehr, aus dem einfachen Grund. Jeder, der hier reingekommen ist, möchte dann einen Espresso haben. Habe ich auch sehr gerne gemacht. Das Problem war einfach, ich habe immer mitgetrunken. So, und ich habe die Espresso-Kapseln aus Neapel kommen lassen. Die sind halt stärker. Und wenn du dann 3, 4, 5 Espressi am Tag trinkst, dann kannst du dir vorstellen, was das Adrenalin mit dir macht. Und um mich selber zu beruhigen und auch mein Herz, habe ich die Kaffeemaschine dann entsorgt.
Nachvollziehbar, auf jeden Fall. Dann müssen wir nicht nur ein Bier mal zusammen trinken, sondern auch irgendwo mal ein Espresso. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Jetzt hast du gesagt, Spieler kommen hier vorbei. Ich glaube, das ist für viele auch ein spannendes Thema. Also ich kriege das in meiner Arbeit, wenn ich zum Beispiel letztens auf einer Berufsmesse war, ist eine der ersten Fragen immer, ja, und wie sind Spieler so, triste Spieler so? Das interessiert viele Menschen. Viele haben natürlich in ihrem Alltag hier gar keine Berührungspunkte. Du natürlich schon. Gibt es da auch mal Momente, wo man einfach mal, vielleicht auch früher bei einem Espresso, den es jetzt nicht mehr gibt, einfach mal über private Dinge mal ein bisschen plaudert? Also bist du auch so ein bisschen hier Raum und Mensch, der auch die anderen Leute so ein bisschen einfängt und vielleicht auch mal mit deiner positiven Energie einfach mal ein cooles, lockeres Gespräch hier führt zwischen Training, Spiel, Champions League und all diesen großen Themen. Einfach mal einen Moment Ruhe vielleicht auch hier?
Ja, das, also die Gespräche finden mehr in der Kabine statt, weil ich, wie gesagt, da bin ich fast täglich. Mhm. Hier kommen halt andere Menschen hin, wie ein Trainer der U19 oder der Zeugwart der U23 oder wie ihr gerade selber mitgekriegt habt, der Teammanager von der U23. Die kommen dann hier hin und dann hält man schon mal ein kleines, kurzes Schwätzchen. Heißt das so auf Dortmunderisch?
Ich glaube schon.
Schwätzchen.
Ja, kann man sagen.
Über Gott und die Welt halt, aber ja, das muss ja auch sein. Also ansonsten kann man ja gar keine Verbindung aufbauen zu den jeweiligen Menschen.
Du hast neben dem BVB noch eine andere fußballerische Liebe. Es kam gerade schon mal so ein bisschen durch. Wie verfolgst du die Spiele? Beziehungsweise, wie sehr fieberst du dann hier von zu Hause auch mit?
Ja, schon. Ich fieber schon mit für den SSC Neapel. Versuch auch, wenn es geht, mal nach Neapel zu fliegen und ein Spiel zu schauen, in Verbindung halt mit Besuchen bei meinen Verwandten. Schönstes Spiel, beziehungsweise schönste Zeit war die Meisterschaftübergabe vor 3 Jahren, wo wir den 3. Scudetto geholt haben. Da war ich glücklicherweise im Stadion. Schöne Plätze auch gehabt, konnte direkt auf die Übergabe schauen, des Scudetto in Italien. Das war schon sehr, sehr schön. Also, und leider haben wir es dann ja eine Woche später vermasselt hier. Leider.
So.
Ich hatte schon die Fahnen draußen, also Napoli und Dortmund-Flagge, alles am Fenster bereitet, aber ja.
Das wäre für dich wirklich der absolute Hammer gewesen, oder?
Das war schon ein Traum, weil ich muss zwischenzeitlich auch, naja, leiden will ich nicht sagen, aber es ist manchmal wirklich so, Dortmund spielt nicht so gut, lässt Punkte und am nächsten Tag, in Italien wird ja sonntags meistens gespielt, ist Neapel auch nicht besser und lässt auch Punkte liegen, dann leide ich immer zweimal. Aber es gibt dann auch schöne Momente halt, wo beide gewinnen.
Du hast dir zwei Vereine ausgesucht, wo es auch oft auf und ab geht, ne? Mit den Emotionen, mit den Spielen. Ich habe vorher nämlich auch nochmal geguckt, weil ich jetzt nicht ganz so tief im italienischen Fußball drin bin, aber letztes Jahr Meister geworden, davor die Saison 10. geworden und davor Meister. Also es ist ja komplett wild. Wie erlebst du das? Kriegst du da manchmal Puls, wenn du das von hier verfolgst?
Ja, wie gesagt, ist halt Fußball. Mal bist du gut, mal bist du schlechter. Aber man freut sich ja umso mehr, wenn du dann nach so einer verkorksten Saison, wo du dann wirklich nur 10. bist, plötzlich wiederkommst und Meister wirst. Mhm. Und zurzeit läuft es eigentlich auch ganz gut. Wobei in Italien immer mehr Mannschaften immer besser werden. Also es ist nicht mehr wie Neapel, Inter und Juve vielleicht. Es sind schon 5, 6 andere Mannschaften auch dabei, die da oben mitspielen.
Als ich das gesehen habe mit 10. Platz und danach Meister, habe ich mich gefragt, einmal auch an euch die Runde, würdet ihr sowas für den BVB auch okay finden? Also wir werden Meister und danach haben wir eine richtige Kacksaison. Okay, 10. ist jetzt auch nicht richtig Kacksaison, aber wäre das was für euch, was ihr nehmen würdet, wenn wir dann mal Meister werden und dafür dann vielleicht mal ein Jahr nicht mal in die Champions League kommen? Wäre das ein fairer Tausch? Ich habe mich das gefragt, ich weiß es nicht.
Also ein fairer Tausch, natürlich, eine Meisterschaft ist was wert, aber aus dem finanziellen Aspekt gesehen, wenn du ein Jahr nicht international spielst, ja, kann man vielleicht machen, die Freude von einer 500.000 Menschen in Dortmund zu sehen, dass wir endlich mal wieder eine Meisterschaft nach Dortmund holen, ich glaube, das würde ich auch eintauschen, ja.
Ich glaube ich auch. Wie ist es bei dir, Timo?
Das ist echt ein starkes Abwägen, weil auf der einen Seite in der Saison, wo du dann Zehnter wirst, hast du in der folgenden Saison ja keine Doppel-Dreifach-Belastung in dem Sinne und vielleicht kam das dann auch zugute, dass nach dem 10. Platz direkt wieder der 1. Platz rausgesprungen ist. Ist, glaube ich, ein Abwägen. Also ich möchte die Champions League in dem Modus, wie sie jetzt ist, eigentlich nicht missen, weil sie mir richtig gut gefällt. Bin aber auch überzeugt, dass wir Meister werden können, auch wenn wir in der gleichen Saison Champions League spielen. Deswegen, nee, möchte ich nicht eintauschen.
Und du müsstest weniger Sachen beflocken, wenn wir nicht Champions League spielen. Das wäre ja auch doof. Ne? Oder? Aber da müssen wir auch im Hinterkopf behalten. Ne? ja, sehr cool. Wir haben über viele spannende Dinge schon gesprochen. Du hast noch ein bisschen schon durchklingen lassen. Du besuchst in der Heimat dann gerne auch mal die Familie. Bin ich richtig informiert, dass du 7 Geschwister hast?
Ja.
Wie wächst 7. man mit 7 Geschwistern auf? Also ich habe 2 ältere Schwestern, 4,5 Jahre älter als ich. Das war immer schon wild zu Hause. Aber 7 Geschwister ist natürlich noch eine andere Ausnahme.
Also man wächst laut auf. Es ist immer laut. Natürlich die Familienfeste, die Sonntage, die werde ich nicht vergessen, wenn du da mit 10 Mann am Tisch sitzt und es wird gegessen. Und bei uns ist ja Essen nicht, Abendbrot, sage ich jetzt mal, wie in Deutschland, sondern da wird halt Vorspeise gegessen zu Hause, dann kriegst du einen Teller Nudeln, dann kommt Fisch oder Fleisch und dann noch hinterher was Süßes und Obst. Mhm. Also das hat sich schon immer gezogen, wenn du dann sonntags um 2 Uhr angefangen hast zu essen, warst du erst um 4-5 Uhr fertig mit dem Essen halt. Mhm. Das hat schon Spaß gemacht.
Ja, das ist interessant, das ist eine ganz andere Essenskultur. Ich war zuletzt in Portugal auch und dann auch wirklich mit Einheimischen unterwegs und da haben wir auch, also das Abendbrot, das ging 3 Stunden und es kam immer mehr auf diesen Tisch an Essen und ich fand es total toll. So, haben zwar alle Portugiesisch gesprochen, ich habe nichts verstanden, aber das war schon wirklich so ein richtiges Beisammensein. Das war toll,
hat Spaß gemacht. Das hat auch immer Spaß gemacht, bis man dann irgendwann, man wird ja dann erwachsener und dann will man gar nicht an diese Essenskultur teilnehmen, aber wenn du dann halt mit 16, 17 die ganze Nacht unterwegs warst, hast du dann halt sonntags auch keine Lust, um 2 Uhr zu essen.
Ja, da willst du nur zu Mr. Pizza gehen und dir schnell eine Pizza holen.
Wir haben jetzt vorhin schon ein bisschen über deine Familie gesprochen, dass du gesagt hast, du möchtest einen Job haben, wo du das Wochenende so ein bisschen freier bist. Du bist ja auch Papa. Wie gelingt dir das, den Job bei Borussia Dortmund, Familie, alles unter einen Hut zu bekommen und dass da auch keiner zu kurz kommt?
Also im Moment kommt keiner zu kurz. Eher wir als Elternteil, also meine Frau und ich. Mein Sohn ist 29, der ist aus dem Haus. Meine Tochter ist 20, hat gerade ihr Studium in Münster angefangen, ist auch ausgezogen. Und ja, jetzt durchleben wir praktisch unsere Jugend nochmal wieder, meine Frau und ich, weil man halt keine Kinder mehr zu Hause hat, aber wir freuen uns natürlich, wenn wir alle beieinander sind, so wie jetzt demnächst Sonntag wieder.
Wie muss man sich das dann vorstellen, wenn ihr zu Hause seid, alle zusammen? Was sind so die Gesprächsthemen? Auch Fußball oder ist Fußball da ganz außen vor?
Doch, Fußball auch schon, aber auch da ist es laut. Meine Frau ist Griechin und die Kinder sind in Deutschland groß geworden halt und ist laut, es wird über Fußball geredet, es wird über die normalen alltäglichen Probleme geredet, wie man was besser machen kann. Das Übliche so.
Ja, bei uns, wir sind ja auch, hier sind 3 Väter auf jeden Fall heute im Gespräch. Bei Timo und mir noch ein bisschen jünger. Meine Kleine ist 4,5 Jahre alt und sie fängt so langsam auf jeden Fall an zu verstehen, dass ihr Papa beim BVB arbeitet. Sagt das auch immer ganz, ganz stolz. Und ich habe als Ziel sie das nächste Mal mit ins Stadion zu nehmen. Das habe ich noch nicht gemacht bisher. Wir waren einmal bei dieser Aktionstag mit der Sesamstraße, waren wir vor Ort. Das war für sie unglaublich toll, da wirklich die Emma zu sehen und der Samson war da. Das war wirklich für mich als BVB-Fan, Mitarbeiter und Papa war das ein magischer Moment mit ihr. Aber bei einem Spiel hatte ich sie noch nicht dabei. Aber nächste Saison, glaube ich, nehme ich sie
auf jeden Fall
mal mit. Da kommt sie nicht drum rum.
Nee.
Das geht nicht anders.
Samson war für mich übrigens auch ein cooler Moment. So, das war meine Kindheitserinnerung. So. Also ich glaube, dass die, so die heutigen Kindergenerationen gar nicht mehr so diesen krassen, dieses ganz krasse Verbindung zur Sesamstraße hat, aber als ich Kind war vor ein paar Jahren, da war das halt das richtig große Ding. Und als ich das gehört habe, ey, da war ich dann auch nochmal ein paar Jahre jünger.
Das ist dann halt, wenn du nochmal auf Familie zurückzukommen. In meiner Kindheit gab es halt die Sesamstraße, die lief, glaube ich, immer um 18 Uhr. Ja. Und da gab es ja nur drei Programme damals. Und wenn dann aber einer von den älteren Geschwistern was anderes gucken wollte, dann gab es halt immer Stress. Mhm. Und da musste man ein bisschen auf die Tränendüse drücken und dann hat man gewonnen als Kind. Dann habe ich die Sesamstraße geschaut.
Warst du irgendwie der Jüngste oder wie warst du in dieser Geschwisterkombi?
Ich bin der siebte von acht Kindern, ja.
Der siebte von... Ja. Das macht es nicht leichter.
Das macht es nicht leichter, nein.
Ja, super spannend, super cool. Wir haben über ganz viele spannende Dinge gesprochen. Erstmal bis hierher vielen lieben Dank für deine Zeit. Und ich weiß gar nicht, warum ich das Outro anfange, weil Timo immer das Outro macht.
Ja, ich habe auch tatsächlich noch eine letzte Frage, die aber das gut abschließt. Jetzt haben wir eine knappe Stunde gequatscht. Jetzt haben wir gleich Mittagspause. Was steht dann heute noch so an? Jetzt haben wir zwei Tage nach DFB-Pokalspiel, drei Tage vor dem Bundesligaspiel. Was machst du jetzt als nächstes?
Jetzt bereite ich vor. Also es ist ja so, dass demnächst auch das Trainingslager ansteht. Da wird gecheckt, ob alles da ist für das Trainingslager. Dann drücke ich schon mal ein paar Trikots vor, damit das alles ein bisschen schneller geht. Nächste Woche ist ja auch wieder Champions League. Da muss ich auch wieder die, naja, getauschten oder behaltenen Trikots, die Jungs mitnehmen, nach Hause verschenken, was auch immer. Da muss ja auch wieder der Satz aufgefüllt werden. Und das mache ich dann in Vorarbeit sozusagen. Aber es gibt immer was zu tun. Entweder habe ich noch eine Inventur zu machen oder auch mal Listen zu bearbeiten. So ist dann der Alltag.
Gut, dann... Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir hier einen Einblick in den geheimen Raum, jetzt sage ich es nochmal, werfen durften. Spannend. Danke dir. Danke, Robin.
Sehr gerne.
Und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Danke euch.
Das war's schon wieder. Lasst gerne eine 5-Sterne-Bewertung für den Algorithmus da und kommentiert die Folge. Danke und bis bald.